Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Text der heutigen Predigt steht im 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel, ab Vers 3. Also Verse 3 bis 9. Sie müssten es auf dem Gottesdienstzettel vor Ihnen haben. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wir haben einen Abschnitt vor uns liegen aus einem Brief, der mitten aus der Verfolgung geschrieben wurde. Rom hatte gerade gebrannt und Nero brauchte einen Sündenbock und die Christen waren das gefundene Fressen. Sie galten im Volk und in der Regierung als fanatische Ableger des Judentums. Sie lehnten den Polytheismus, also den Mehrgötterkult des Römischen Reiches ab. Und so dienten sie als beste Vorlage des Sündenbocks. Nero wollte seine Baulust stillen und hatte deswegen große Teile Roms einfach niederbrennen lassen, damit er größere und herrlichere und bessere Gebäude bauen konnte. Und die Schuld für den Brand fand das Volk ziemlich schnell bei Nero. Und damit Nero nicht beschuldigt wurde, hat er natürlich die Christen beschuldigt und hat gesagt, sie sind ja eh staatsfeindlich, sie glauben nicht an unsere Götter und deswegen ist es doch nur logisch, dass sie auch unsere Stadt niederbrennen. Und so wurden die Christen vom Außenseiter zum Staatsfeind. Es entstand eine riesige Verfolgung. Wir lesen zum Beispiel im 1. Vers des Kapitels, dass er den Brief an die Fremdlinge der Zerstreuung schreibt. Petrus schreibt den Brief an die Christen, die geflohen sind, die sich als Fremde in fremden Gegenden aufhalten und dort leben müssen. Petrus selbst, kann man davon ausgehen, war wahrscheinlich noch in Rom. Wir lesen in Kapitel 5, Vers 13, dass er aus Babylon schreibt. Und man kann wohl davon ausgehen, dass Babylon zu der damaligen Zeit der Deckname für Rom war. Auf der einen Seite wegen dem moralischen Verfall, der in Rom herrschte, aber auch um die Leute, die Christen, die in Rom noch waren, zu schützen. Es wäre für Petrus ziemlich gefährlich gewesen, wenn er gesagt hätte, hier, ich bin in Rom und schreibe euch, die er zerstreut wird. Wenn der Brief in falsche Hände gekommen wäre, hätte man Petrus ziemlich schnell gehabt und dann wäre sein Leben vorbei gewesen. So befinden sich die Empfänger und Petrus selbst in einer ausweglosen Situation. Rein menschlich gesehen würde man das Handtuch schmeißen. Kein Hab und Gut mehr, sie sind abhängig vom Wohlwollen der Bevölkerung. Wenn man nette Menschen trifft, dann geben die einem vielleicht Brot. Wenn man nicht so nette Menschen trifft, kann es sein, dass man verraten wird. Und wer erwischt wird, dem drohte der Tod. Und nicht der Tod, der durch Schwert geschehen ist, sondern Nero hatte ein Hobby, dass er die Christen als lebendige Fackeln benutzte, um nachts seine Gärten zu beleuchten. Und doch beginnt Petrus seinen gesamten Brief mit einem Abschnitt, der voll Freude und Lob steckt. Wir lesen mehrmals davon, dass er die Empfänger dazu aufruft, Gott zu loben, dass er die Empfänger aufruft, sich zu freuen. Gleich zu Beginn im Vers 3 heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und im Vers 6 heißt es, dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Und im Vers 7, damit die Bewährung Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe. Und dann zum Schluss in Vers 9, über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Petrus scheint in dieser ganzen Situation, in der Angst, die so eine Verfolgung mit sich bringt, Grund zu finden, sich zu freuen. Er findet Grund, Gott zu loben. Und es ist nicht eine Durchhalteparole, die uns Petrus hier schreibt, wo er sagt, haltet fest und dann werdet ihr die Verfolgung überstehen, sondern es sind wirklich Gründe, die uns Petrus nennt, die uns dazu bringen, Gott zu loben, Gott zu preisen. In jeder Situation, in die wir stecken, bringen uns diese Gründe Grund zur Freude. Deshalb trägt die Predigt auch den Titel Grund zur Freude. Und Petrus gibt uns drei Gründe, uns zu freuen. Und der erste Punkt, den er uns gleich zu Beginn bringt, ist auch der entscheidende Punkt. In Vers 3 lesen wir: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Er präsentiert uns gleich zu Beginn den ersten Grund der Freude. Und das ist der wichtigste Punkt. Das ist die Erlösung. Deswegen der erste Punkt, ein Grund zur Freude, die Erlösung. Petrus sagt, wir sollen Gott loben, weil er uns wiedergeboren hat. Weil er uns ein neues Leben geschenkt hat, weil er unser Wesen komplett gewandelt hat, weil er unser Wesen erneuert hat. Und wenn die Bibel von Wiedergeburt spricht, dann geht es immer um eine drastische Wende. Um eine Wende von einem gottlosen Leben hin zu Gott. Zu einem Leben, in dem man Gott anbetet, in dem man Gott die gesamte Ehre gibt. Und die Bibel sagt, dass der Mensch vor seiner Wiedergeburt in seiner Sünde geistlich tot war. Der Mensch kann in seinem ursprünglichen Sein nichts von Gott erkennen und deswegen benötigt er die Wiedergeburt. In Johannes 3,3 sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und hier wird deutlich, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, wenn jemand nicht die Wiedergeburt erhält, ist er nicht dazu in der Lage, das Reich Gottes zu sehen. Ist er nicht dazu in der Lage, in das Reich Gottes einzugehen. Kein Mensch, der auf dieser Erde je gewandelt ist oder der auf dieser Erde wandelt oder wandeln wird, keiner dieser Menschen kann das Reich Gottes sehen, wenn er nicht von Gott wiedergeboren wird. Und es ist absolut notwendig, dass wir diese Wiedergeburt erhalten. Und das ist ein Grund, Gott zu loben, dass er uns wiedergeboren hat. Wären wir nicht wiedergeboren, wären wir immer noch verlorene Sünder, die das Himmelreich nicht einmal sehen dürften. Ja, Jesus sagt in Johannes 3, wer nicht von Neuem geboren wird, wird das Reich nicht sehen. Und Petrus untermauert seinen ersten Grund des Lobes noch. Er schreibt, gelobt sei Gott, weil er uns wiedergeboren hat, aufgrund seiner Barmherzigkeit durch die Auferstehung Jesu Christi. Und mit diesen zwei Faktoren, mit der Barmherzigkeit Gottes und mit der Auferstehung Christi, macht Petrus eins deutlich, dass die Wiedergeburt ein Geschenk ist. Die Wiedergeburt, die uns die Bibel zeigt, ist keine Wiedergeburt, die wir im Hinduismus finden, wo man nach dem Tod in entweder ein höheres oder niedrigeres Wesen wiedergeboren wird. Je nachdem, wie man sich gelebt hat, ist man entweder dann ein Mensch in einer höheren Kaste und wenn es ganz blöd läuft, wird man als Tier wiedergeboren. Und die Bibel lehrt uns auch keine Wiedergeburt wie der Buddhismus, der sagt, wer mit gewissen Praxen und gewissen Übungen kann ich mich bis ins Nirvana, bis ins Nichts bringen und mich wiedergebären. Die Wiedergeburt, die uns die Bibel zeigt, ist unverdient. Während man im Hinduismus oder im Buddhismus seine Wiedergeburt verdienen kann und noch verbessern kann, ist unsere Wiedergeburt, die uns die Bibel zeigt, die Gott uns schenkt, ein reines Geschenk. Wir können sie nicht selbst produzieren. Gott hat uns wiedergeboren aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und das macht das Ganze so wunderbar. Wir lesen in der Schrift nicht, dass Gott uns wiedergeboren hat, weil wir uns gut präsentiert hätten. Oder weil wir genug gespendet hätten oder weil wir so nett sind. Wenn die Bibel etwas über uns sagt, dann sagt sie, dass wir vor der Wiedergeburt Feinde Gottes waren. Und dass wir Feinde Gottes waren, ist kein Argument, was für uns sprechen würde, das uns präsentieren würde zur Wiedergeburt. Und doch hat Gott uns wiedergeboren aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und das macht die Erlösung so wunderbar. Das macht die Erlösung so groß. Weil Gott bereit war, Sündern, seinen eigenen Feinden, neues Leben zu schenken. Gott war bereit, seinen eigenen Feinden die Möglichkeit zu schenken, ihn wirklich zu erkennen und zu sehen, wer Gott wirklich ist. Und nicht nur diese Barmherzigkeit macht es so wunderbar, sondern auch die Auferstehung. Petrus sagt, Gott hat uns wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu Christi. Dadurch, dass Jesus den Tod besiegt hat, hat er uns die Möglichkeit zur Wiedergeburt geschenkt. Gott hat uns seinen Sohn geschickt, dass er unsere Schuld trägt, am Kreuz stirbt, hinabfährt ins Reich des Todes und wieder auffährt, um den Tod zu besiegen. Durch Christus ist erst der Friede mit Gott möglich geworden. Und wir waren weder der ausschlaggebende Punkt zur Wiedergeburt, noch haben wir was hinzugetragen zur Wiedergeburt. Und das ist die Gnade. Das ist die Gnade, die Gott uns geschenkt hat in der Errettung. Dass er uns die Wiedergeburt geschenkt hat, damit wir im Glauben das Erlösungswerk Christi annehmen können. In Titus 3, Vers 4 bis 7 heißt es, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, errettet durch das Bad der Wiedergeburt, durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Und das ist der Grund zum Jubeln, dass wir wissen dürfen, dass Gott uns durch seinen Sohn für ewig erkauft hat, dass er uns wiedergeboren hat und uns so erlöst hat. Darüber dürfen wir Christen uns freuen. Und das ist es, was ich jedem, der heute hier im Gottesdienst sitzt, wünsche, dass er sich darüber freuen kann, dass Christus ihn aus seinem verlorenen Zustand erlöst hat und ihm die Wiedergeburt geschenkt hat und ihm somit ein neues Leben geschenkt hat. Und dass jeder, der hier sitzt, wissen darf, dass Christus seine Schuld am Kreuz getragen hat und dass er deswegen erlöst ist auf ewig. Und hiermit beginnt Petrus den Abschnitt. Er führt nicht groß aus, wie die Wiedergeburt vonstatten geht. Er sagt nur kurz, was der Auslöser war, die Barmherzigkeit Gottes und dass Christus es möglich gemacht hat. Und doch machte die Wiedergeburt zum ersten Punkt dieses Abschnitts. Und das nicht ohne Grund. Er macht zum ersten Punkt dieses Abschnitts, weil es der entscheidendste Punkt ist. Es ist die Grundlage für unser Glaubensleben und es ist die Grundlage für alles, was jetzt im Text folgt. Petrus beginnt mit dem wichtigsten Faktor unseres Jubels, die Errettung. Ausgehend von der Barmherzigkeit zeigt er, dass durch die Auferstehung Christi es möglich geworden ist, uns die Wiedergeburt zu schenken. Und darauf kann Petrus aufbauen. Der Grund ist gelegt und wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir die Erlösung erhalten haben, dann hat das Folgen. Und einer dieser Folgen ist der nächste Punkt der Predigt. Wir haben gesehen, der erste Punkt war ein Grund zur Freude, die Errettung. Und der zweite Punkt ist ein Grund zur Freude, die Ewigkeit. Wir lesen in Vers 3, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, der uns aufgrund seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und Hoffen ist immer das Erwarten auf etwas, was eintreten soll. So wie die halbe Stadt Hannover darauf hofft, dass Hannover 96 in der kommenden Saison besser spielt als in der letzten. Oder wie Kinder darauf hoffen, dass sie an Weihnachten das Feuerwehrauto kriegen, was sie sich unbedingt gewünscht haben. Oder Eltern hoffen, dass Kinder eine gute Ausbildung kriegen, dass sie den richtigen Job wählen, dass sie das richtige Studienfach wählen. Immer wieder hoffen wir, dass dies oder das eintreten soll. Und mal hoffen wir mehr und mal hoffen wir weniger. Und oft hoffen wir sogar auf ein gutes Ende, obwohl wir wissen, dass die Situation eigentlich hoffnungslos ist. Dass sie auswegslos ist und wir hoffen eigentlich ins Leere hinein. Doch Petrus schreibt hier nicht von einer einfachen Hoffnung. Er sagt, unsere Hoffnung ist anders. Unsere Hoffnung ist lebendig. Die Frage ist, was meint Petrus damit, wenn er sagt, unsere Hoffnung ist lebendig? Unsere Hoffnung ist lebendig, weil sie gewiss ist. Wir hoffen nicht auf etwas Vages, was im Idealfall mal eintreten kann. Wir hoffen auf etwas, was geschehen wird. Wir hoffen auf etwas, was eintreten wird. Und das verdeutlicht Petrus im Vers 4, wenn er schreibt, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird. Wir sind wiedergeboren zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Unsere Wiedergeburt hat ein Erbe zur Folge, das im Himmel aufbewahrt wird. Es ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Wir haben mit unserer Wiedergeburt ein Erbe erhalten, was himmlisch ist, was im direkten Kontrast zu allem Irdischen steht. Mit diesen drei Begriffen, die Petrus hier verwendet, um das Erbe zu beschreiben, macht er deutlich, dass es was ist, was nicht in dieser Erde existieren kann, was nicht aus dieser Erde kommen kann, aus dieser Welt kommen kann. Jesus sagt, sammelt euch keine Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen. Und hier in unserem Brief schreibt Petrus, dass unser Erbe unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich ist und dass es im Himmel aufbewahrt ist. Er schreibt quasi, unser Erbe ist genau in dem Gegenteil zu den irdischen Schätzen. Weder Rost noch Motten können dieses Erbe zerfressen. Und Petrus geht weiter und unterstreicht diese Aussage, indem er sagt, das Erbe ist für uns aufbewahrt, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. In Hebräer 9,15 lesen wir, darum ist er, also Christus, auch der Mittler eines neuen Bundes, damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Diejenigen, die berufen sind, die erlöst worden sind, die wiedergeboren worden sind, sie werden eines Tages das Erbe empfangen. Und genau das sagt uns Petrus auch in unserem Predigttext. Das Erbe ist aufbewahrt für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Die wir durch den Glauben bewahrt werden. Petrus schreibt deutlich, dass wir, die Wiedergeborenen, die Erlösten, bewahrt werden. Und das nicht aus uns heraus. Es heißt nicht, dass das Erbe aufbewahrt wird oder bereitgehalten wird für die, die durchhalten, sondern hier steht, das Erbe wird aufbewahrt für diejenigen, die Gott bewahrt, die Gott selbst bewahrt. In der Kraft Gottes werden wir bewahrt. Und dazu benutzt er den Glauben. Wir werden durch den Glauben bewahrt. Und durch den Glauben heißt es nicht, dass es an uns liegt, sondern es ist trotzdem Gottes Werk, wie wir heute im Wochenspruch schon gehört haben. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Selbst der Glaube ist ein Geschenk Gottes an uns. Und Petrus macht deutlich, wir werden bewahrt. Gott schenkt uns das Ausharren bis zum Ende. Petrus schreibt, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Und weiter unten im Vers 9 schreibt er dann, dass wir uns freuen werden, wenn wir das Endziel unseres Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragen. Man könnte es besser übersetzen mit, wenn wir das Endziel erhalten. Petrus geht davon aus, dass es sicher ist, dass es sicher passieren wird. Er geht davon aus, dass wenn wir wiedergeboren sind, werden wir dieses Erbe erhalten. Und es gibt Ausleger, die in diesen beiden Formulierungen, dass das Heil offenbart wird oder dass wir das Endziel davontragen, eine Art Belohnung sehen. Sie gehen davon aus, dass wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, dass wir dann erst wissen, sind wir endgültig erlöst oder habe ich doch hier und da zu viele Fehler gehabt und bin nicht errettet. Und für diese Ausleger ist der Glaube eine Leistung des Menschen. Wenn wir kräftig genug glauben, dann erhalten wir das Erbe. Sie sehen in dem Glauben etwas, was der Mensch leisten muss, um überhaupt das Endziel davontragen zu können. Für sie bedeutet Glauben ein Festhalten an Christus. Sie sehen im Glauben das Wollen des Menschen. Wenn der Mensch genug glaubt, wenn der Mensch nur genug will, dann wird er das Endziel erreichen. Und für diese Ausleger ist Glauben auch meistens ein Festhalten an einem moralischen Lebensstil. Es äußert sich dann oft daran, wie ich mich kleide und welche Wörter ich benutze, wenn ich rede. Und es ist alles menschenzentriert und sagt, der Mensch muss glauben und der Mensch muss sich seine Erlösung im Endeffekt schaffen. Aber was meint Petrus wirklich, wenn er schreibt, dass unser Heil in der letzten Zeit offenbart wird? Oder dass wir das Endziel erhalten? Das kann nicht meinen, dass wir erst in der letzten Zeit erkennen, ob wir errettet sind oder nicht. Und das kann es aus zwei Gründen nicht. Weil erstens widerspricht es der gesamten Heiligen Schrift. In Johannes 10, 28, 29 heißt es, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Christus hat uns ewiges Leben gegeben, und nichts kann uns aus seiner Hand reißen, und deswegen können wir das ewige Leben auch nicht mehr verlieren. Petrus kann ja also nicht davon ausgehen, dass wir erst in der letzten Zeit erfahren, ob wir errettet sind oder nicht. Außerdem spricht Petrus selbst davon, dass diese Idee nicht zulässig ist. Der gesamte Text, den wir heute vorliegen haben, spricht davon, dass wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Gott ist es, der uns zum Endziel trägt. Und hinzu kommt dann noch, dass uns die Schrift zeigt, dass Glaube nichts ist, was der Mensch wirkt, sondern ein Geschenk Gottes, das Gott uns geschenkt hat, damit wir überhaupt erst in der Lage sind, zu erkennen, was Gott getan hat, dass wir erst befähigt werden, das Erlösungswerk Christi zu begreifen. Und deshalb kann die Offenbarung des Heils nichts anderes bedeuten, als dass wir in der letzten Zeit das Heil bestätigt bekommen. Dass wir in der letzten Zeit, wenn Christus kommt, dann wird für alle sichtbar offenbar, dass wir zu den Erlösten gehört haben. dass wir zu den Erlösten gehören. Was Petrus also sagt, ist, dass dieses Endziel, das es gibt und dass wir es erhalten werden. Er sagt, wenn ihr das Endziel erhaltet, die Errettung eurer Seelen. Und deshalb kann die Errettung der Seelen auch nicht als Verdienst angesehen werden. Und ich denke, wenn es heißt, um die Errettung der Seelen, geht es um die endgültige Erlösung. Wir sind errettet und wir sind auf ewig bewahrt, aber wir leben immer noch in unserem sündhaftigen Leib und wir leben immer noch in einer gefallenen Schöpfung. Und wenn das Endgültige kommt, wenn wir ins Himmelreich Christi eintreten werden, werden wir von all diesem erlöst sein und werden endgültig dem Sohn, also Jesus Christus, gleichgestaltet werden. Und hierin sehen wir den zweiten Grund zum Jubeln, den zweiten Grund, Gott zu loben. Der erste Grund war, dass er uns erlöst hat aufgrund seiner Barmherzigkeit, dass er sich über uns erbarmt hat und dass er seinen Sohn geschickt hat, der uns erlöst hat und uns erkauft hat. Und der zweite Grund ist, dass Gott uns durch die Zeit hindurch bis zum Endziel bewahren wird. Er wird uns in seiner Kraft tragen, damit wir uns jubelnd freuen können, wenn wir die endgültige Erlösung erhalten. Aber nicht nur dann werden wir uns freuen, wir haben jetzt schon den Grund zur Freude, weil wir wissen, dass wir erlöst sind und weil wir wissen, dass Gott uns bewahrt. Und doch sagt Petrus nicht, dass unser Leben ein locker leichter Spaziergang ist und dass wir uns immer freuen und immer alles easy going ist, sondern er sagt, es gibt auch harte Zeiten im Leben eines Christen. Und der Predigttext, den wir vorliegen haben, spricht ganz klar davon. Nachdem Petrus uns zwei Gründe gezeigt hat, uns zu freuen, nämlich die Erlösung und die Ewigkeit, gibt uns noch einen dritten Punkt mit, der auf den ersten Blick eigentlich nicht danach aussieht, als ob man sich freuen könnte. Ist der dritte Punkt ein Grund zur Freude, Erprobung. Während wir bei Petrus bis jetzt die objektive Seite der Erlösung betrachtet haben, das Wirken Gottes, dass er uns wiedergeboren hat, dass er uns bewahrt, lenkt Petrus jetzt den Blick auf unser subjektives Empfinden, auf das, was wir in unserem Leben erfahren. Wir lesen in Vers 6 und 7, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Wir werden in Anfechtung traurig sein. Das verschweigt uns Petrus nicht und das musste er auch nicht verschweigen, weil die Gemeinde in der Verfolgung steckte. Die Kirche Jesu Christi wurde verfolgt und sie bangten täglich ums Überleben. Sie wussten nicht, lebe ich noch, wenn ich morgen früh aufwache? Was ist, wenn die römischen Legionäre jetzt ins Zimmer stürmen und mich mitnehmen? In dieser Angst lebte die Empfänger dieses Briefes und Petrus direkt in Rom, also im Zentrum der Verfolgung, natürlich noch mehr. Aber wir erleben zurzeit keine Verfolgung. Also ich kann in Frieden nachts schlafen gehen und ich kann morgens in Ruhe aufwachen und gewiss sein, dass ich nicht wegen meines Glaubens vors Gericht gezerrt werde. Anders ist es wahrscheinlich bei unseren Geschwistern in China oder in Nordkorea oder in gerade in muslimischen Ländern, wo die Verfolgung immer mehr zunimmt. Aber vielleicht leiden wir an finanziellen Nöten. Vielleicht haben wir jemanden in der Familie, der uns mobbt, der uns nicht leiden kann, warum auch immer. Vielleicht kann er uns nicht leiden, weil wir eben glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und er es als Frechheit auffasst. Vielleicht leiden wir aber auch unter Krankheit. Wir könnten viele Dinge jetzt aufzählen, die uns zu schaffen machen, die uns immer wieder begegnen, wo wir immer wieder denken, warum muss das jetzt sein? Warum stößt mir das jetzt zu? Aber vielleicht haben wir auch einfach nur zu viel Geld, vielleicht geht es uns zu gut, vielleicht haben wir einen super Job, vielleicht sind wir in der Nachbarschaft beliebt. Auch diese Dinge können Anfechtung sein. Auch diese Dinge kann der Satan benutzen, um zu versuchen, uns von Gott wegzubringen. Und ich denke, gerade diese Dinge sind oft gefährlicher. Und es wird deutlich, wenn man den Vers 7 liest, damit die Bewährung des Glaubens. Petrus geht davon aus, dass Anfechtungen unseren Glauben bewähren. Und deshalb denke ich, können auch gerade positive Dinge Anfechtung sein. Gerade wenn es uns gut geht, vergessen wir, auf Gott zu vertrauen. Wenn wir täglich unser Brot in Überfluss auf dem Tisch stehen haben, vergessen wir oft, dass wir es aus Gottes Hand nehmen und dass wir ihn eigentlich dafür danken müssten. Und das ist die Gefahr, die bei allem Guten, was uns zustößt, mitläuft, dass wir bei all dem Gott vergessen. Doch egal, welche Anfechtung wir erleben, ob es jetzt positive Dinge sind oder ob es negative Dinge sind, sie haben alle einen Zweck, die Bewährung unseres Glaubens. Und das macht Petrus deutlich. Und obwohl Petrus sagt, dass wir in Anfechtung traurig sein werden, legt er seinen Fokus auf etwas ganz anderes. Er beginnt diesen Abschnitt mit, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Man könnte vielleicht besser übersetzen, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, weil ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Warum gerade weil? Weil uns Petrus das Ziel des Ganzen nennt. Er schreibt in Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe. Wenn wir durch Anfechtung gehen, wird unser Jubel bei der Offenbarung Jesu Christi noch größer sein. Und deshalb leitet Petrus diese zwei Verse auch damit ein, dass er sagt, dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Wir werden uns freuen, weil wir in Anfechtung waren, weil unser Glaube gestärkt wurde. Jede Anfechtung, die uns widerfährt, treibt uns im Endeffekt zum Schluss, im Ende zu Gott hin, näher zu Gott. Wenn man sich das Leben von Spurgeon, dem großen Prediger des 19. Jahrhunderts, anschaut, dann muss man bedenken, dass er die Hälfte seines Dienstes unter Depressionen litt. Und diese Depressionen haben ihn nicht dazu gebracht, zu sagen, ich schmeiß alles hin. Predigen ist nicht mein Dienst und es wird mir zu viel und ich kann es nicht. Nein, diese Depressionen haben ihn immer näher zu Gott getrieben. Sie haben ihn immer näher zu Gott getrieben und er hat immer mehr gesagt, ich kann nicht. Und er hat alles in Gottes Hand gelegt. Und er hat gesagt, egal was mir zustößt, solange Gott die Ehre kriegt, ist es das Richtige. Und das ist das Ziel der Anfechtung. Jede Anfechtung hat den Sinn, unseren Glauben zu stärken. Petrus schreibt in Vers 6, die er jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss. Interessant ist, dass er Anfechtung als kurze Zeit bezeichnet. Ich denke, jeder erlebt tagtäglich mal mehr, mal weniger stark Anfechtung und Dinge, die einen zu schaffen machen. Und doch im Verhältnis zu dem, was folgt, zu dem, was in der Ewigkeit kommt, was später, nach der Offenbarung Christi und dem, was danach kommt, sein wird, im Verhältnis dazu sind alle unsere Anfechtungen nur eine kurze Zeit. Und dann sagt er, dass wir in Anfechtung sind, wenn es sein muss. Das bedeutet, Anfechtungen haben ein Ziel. Sie haben Sinn. Wir erfahren Anfechtungen, wenn Gott es für nötig hält. Wenn sie sein müssen, um unseren Glauben zu bewähren. Und das ist wunderbar an Anfechtungen. Sie dienen der Bewährung unseres Glaubens. Wie wir in Vers 7 lesen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe. Unser Glaube ist kostbarer als Gold. Gold gehört ja zu den Edelmetallen und gerade bei Gold ist es ja so, dass es eigentlich nicht rostet. Also Gold kann oxidieren und unter gewissen Umständen kann es auch sich dann nach und nach auflösen, aber im normalen täglichen Gebrauch, wenn wir Gold sehen, rostet es normal nicht. Und Petrus sagt, dieses Gold wird im Feuer erprobt. Also es wird geläutet, es wird eingeschmolzen und dann bildet sich oben eine Schlacke, die man, der ganze Dreck, der noch mit dem Gold verbunden war, setzt sich oben ab, den kann man dann abschöpfen und je öfter man diese Prozedur wiederholt, umso sauberer kriegt man das Gold. Man kann dadurch annähernd reines Gold gewinnen. Und diesen Vergleich, den Petrus hier zieht, zwischen unserem Glauben und dem Gold, der hat zwei Dimensionen. Auf der einen Seite sagt Petrus, wie das Gold im Feuer erprobt wird, so wird euer Glaube in der Anfechtung erprobt. Durch die Anfechtung wird euer Glaube bewahrt. Euer Glaube wird bewährt, damit er Lob und Ehre zur Folge hat. Und auf der anderen Seite sagt er noch, und euer Glaube ist noch kostbarer als dieses Gold, weil das Gold irgendwann vergeht. Das Gold vergeht, auch wenn es ein Edelmetall ist und wenn es relativ langsam rostet, es vergeht. Euer Glaube aber nicht. Und das ist der Grund zum Freuen, dass Gott uns errettet, dass er uns bewahrt und dass er uns in dieser Bewahrung reinigt. Und dann stößt Petrus ein letztes Mal ins Horn und fängt eine Lobeshymne an. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubeln freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Ihn liebt ihr, an ihn glaubt ihr. Man könnte meinen, Petrus setzt neu an. Auf einmal schwenkt der ganze Fokus. In den vorigen Versen hat er uns beschrieben, was Gott gewirkt hat, dass alles Gottes Tun war. Und jetzt geht er darauf ein, was wir als Menschen tun. In Vers 7 schreibt er noch von der Bewährung unseres Glaubens, dass Gott uns bewahrt. Und hier ab Vers 8 schreibt er von unserem Handeln. Aber eigentlich ist es ein geschickter Schachzug, den Petrus macht. Nachdem er uns gezeigt hat, was Gott für uns getan hat, zeigt er, was die logische Konsequenz ist. Er schreibt nicht, Gott hat das und das getan und jetzt müsst ihr das tun, sondern er sagt, oder er präsentiert uns diese Fakten als feststehend. Ihr liebt Gott und ihr glaubt Gott. Und das ist das Einzige, was wir tun können, wer durch den Heiligen Geist wiedergeboren ist. Wer weiß, dass er in aller Anfechtung, die ihm zustößt, von Gott getragen wird, bis er Christus sehen wird, der glaubt Gott, auch wenn er ihn nicht sieht. Das ist das Einzige, was wir tun können. Wir können uns selbst nicht wiedergebären. Wir können uns nicht bewahren. Wir können uns nicht durchkämpfen bis zum Schluss. Das muss Gott für uns tun. Wir können nur glauben und wir können Gott nur lieben, weil er uns wiedergeboren hat und weil er uns den Glauben geschenkt hat. Und dann setzt Petrus einen drauf und schreibt, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wir lieben Christus jetzt schon, weil er uns auf ewig errettet hat. An ihn glauben wir, weil er uns die Wiedergeburt geschenkt hat, weil er uns mit dem Heiligen Geist dazu befähigt hat, an ihn zu glauben. Und über ihn werden wir uns freuen, wenn wir ihn sehen. Wir werden uns jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. In Johannes 20 lesen wir noch, wie Thomas die Wunden Jesu berühren musste, damit er glauben konnte, dass es wirklich der auferstandene Christus ist. Und Jesus sagt noch, glückselig sind die, nicht sehen und doch glauben. Und wir glauben an Christus, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, weil er uns den Heiligen Geist, die Wiedergeburt geschenkt hat, weil er uns durch den Heiligen Geist dazu befähigt hat, an ihn zu glauben. Und deshalb lieben wir ihn auch. Und wir haben Grund, uns zu freuen. Wir haben Grund, Gott zu loben, weil er uns errettet hat, weil er uns bewahrt und weil er uns in dieser Bewahrung reinigt. Und natürlich werden wir uns freuen, wenn wir eines Tages vor Christus stehen und ihn in seiner Herrlichkeit und Macht und Größe sehen. Aber wir haben auch jetzt schon Grund zur Freude, weil wir wissen, dass dies eintreten wird. Dass niemand und nichts unterscheiden kann von der Liebe Gottes. Und das ist der Grund zur Freude. Amen.